Also ist das so bis dorthin so halbwegs klar? Also ich wollte also deutlich machen, dieser erste Gedanke, dass er diese Rede von der Ähnlichkeit in der Analogie auflöst und dann, immer jeder Gewinn hat natürlich auch Verluste. Was ihm schwindet, ist genau diese Steigerung des Seins, das haben wir hier deutlich gesehen. Wenn Goethe noch eben sagt, wie seiend und steigert Sein selber und Wahrheit steigert, nicht? So ist das jetzt hier weg, aber wir haben auf der anderen Seite eben die Hilfe, dass wir hier bei aller Exaktheit auch die Differenz halten können und eben mit einem Wort gesagt die Entsprechung, das Verhältnis deutlicher ist als bloß, dass ich von Ähnlichkeit rede, die dann in der Gefahr ist, sich aufzulösen in eine Univozität und wo dann alles verschwunden ist. Und hier bleiben die Verschiedenheiten gewahrt, um den Preis, dass es eben tatsächlich unter einer Rücksicht zu flach wird. Also dieser wirkliche Gewinn, dass eben das Sein des Engels größer ist als das der Menschen und der Menschen größer als bei den Tieren und bei den Tieren größer als bei den Pflanzen, dieser Gedanke, der entfällt, wenn wir die Kurve nehmen. Da ist das Maximum und Minimum, das bezieht sich ja auf das subjektive Interesse dessen, der die Kurve anguckt, der will eben halt zum Beispiel wissen, wie steht das mit dem Maximum des Y, unter welchen Bedingungen und wo ist das Minimum vom Y, aber das ist an sich der Kurve egal. Während bei der Analogie, das ja in sich von der Wirklichkeit her das eine eben reicher und mehr ist als das andere. Wenn ich das bloß so nebeneinander herstelle, dann ist da schon eine Nivellierung drin, die dann eben hinterher von Max Weber so ausgedrückt wird, dass er sagt, die Wissenschaften müssen überhaupt also wertfrei sein. Was natürlich nicht stimmt, sobald man sie vollzieht. Da weise ich ja immer darauf hin. Wenn ich zuerst mal so die Wissenschaft angucke und sage, ja, die arbeitet da mit Objekten und da kommen keine Werte vor. Sobald einer nun tatsächlich wieder mal so eine Liste gefälscht hat von Daten, dann sind ja alle auf einmal schon wieder da und merken, das darf so nicht sein. Das heißt, das steckt so selbstverständlich mit drin, dass es vorher in der Definition nicht vorkommt. Von wegen wertfrei. Wenn du sagst, wenn es wertfrei ist, kann ich doch auch fälschen. Kann ich eben nicht. Also es kommt darauf an, wo sitzt jetzt der Wert oder wo nicht, nicht? Wo taucht der auf? Die Wissenschaftler sind Menschen und die Menschen haben ein Gewissen und die haben als Menschen eben menschlich zu handeln, auch nicht unmenschlich. Und deswegen ist die Wissenschaft natürlich nicht wertfrei, weil sie ja von Menschen gemacht wird. Und dass das auch im Allgemeinen gilt, das hat dann sowas gezeigt wie dieses Theaterstück über die Physiker. Nicht? Die eben sagen, tatsächlich, wir haben da einfach so gedacht, wir machen unsere Experimente, aber was ist dabei passiert? Und ich kann eben nicht alle möglichen Versuche machen und sagen, warum, die Wissenschaft ist da frei, wir sind wertfrei, wir machen das einfach mal. Wir schmeißen mal eine Bombe auf München und sehen mal, was daraus wird und wie viele Tote da es gibt und wie das alles so aussieht. Man will ja alles wissen. Ne? Nein, das geht eben nicht. Ich kann eben nicht jedes Experiment machen. So haben aber die Leute gedacht. Die haben gedacht, in der Wissenschaft kann ich alles machen, nur bei der Anwendung muss ich aufpassen. Nein, die Frage ist, ob ich schon wirklich alles machen kann vorher. Sind wirklich alle Untersuchungen möglich oder alle Geschichten? Kann man sich schon fragen. Oder man muss es eben was extra rechtfertigen. Bis dorthin, dass zum Beispiel sich Leute aufgeregt haben, gerade zum Beispiel auch in der Sexualforschung, nicht? Wo man dann so lesen konnte, dass die Masters, die haben dann Menschen, Männchen und Menschenweibchen da aufeinander losgelassen und haben beobachtet, wie das da geht oder so. Und haben gesagt, oh, nicht so, mal die Pons, das ist eben die Wissenschaft. Die Frage ist, ob man solche Experimente überhaupt machen darf. Aufgewacht sind die Leute zum Beispiel beim sogenannten Pilgrim-Experiment, nicht? Als dort, also jemand wird dann in einen Raum gerufen und der Versuchsleiter sagt, nebenan sitzt einer und wenn der Fehler macht, müssen sie dem einen Stromstoß verpassen, nicht? Und der schreit da drüben immer lauter, immer lauter. Manche haben gesagt, nee, das kann ich eigentlich jetzt nicht machen. Dann sagt er, doch, doch, das ist die Wissenschaft, das müssen sie jetzt oder so, nicht? Und dann haben die das tatsächlich durchgeführt, war große Aufregung. Aber nicht Aufregung über die Grenzen der Wissenschaft, so wie ich gelesen habe, sondern immer als Aufregung über die Verführbarkeit des Menschen. Und da hat man den Versuch sogar da in Nordafrika nochmal an Schülern wiederholt. Da gehöre ich da auch zu den Leuten, die gesagt haben, hier gehört also diese Leute, die Versuche machen, eingesperrt. Und nicht die Leute, die da sagen, um Himmels Willen, wie schrecklich verführbar sind wir. Da sieht man es ja, bei den Nazis war es auch schon. Sage ich ja eben, wenn es dort schon war, müsst ihr es doch jetzt nicht nochmal machen. Nicht? Also was soll das eigentlich? Nicht? Aber das war so dieser Gedanke, in der Wissenschaft kann ich alles machen. Das ist ein moralfreier Raum.
Also bei Experimenten wird es ja eigentlich immer gefährlich, wenn man sagt, man hat alles untersucht. Das Wort alles, das weiß man gar nicht.
So ist es, kann man gar nicht wissen. Vielen Dank.
Und da gibt es zum Beispiel auch eine Aussage, die Natur zeigt sich mir so, wie ich sie befrage, aber nicht wie sie ist.
So ist es. So ist es. Eben. Nicht? Ich würde da, würde ich schon noch ein Adjektiv dazu, also noch ein Wort dazu tun, denn so ist sie eben auch, dass sie auf meine Frage so antwortet. Also ich würde nicht einfach sagen, dass sie nicht so zeigt, wie sie ist, sondern sie zeigt nicht, wie sie an sich ist oder in sich ist, sondern sie zeigt sich nur, wie sie unter meinen Bedingungen sich zeigt. Und das ist eine Aussage über ihr Sein, das muss ich nicht bestreiten, würde ich jetzt ergänzen. Aber tatsächlich, da sind wir wieder bei dem Alles, ich habe eben jetzt nicht, Hegel würde sagen, an und für sich ist damit nicht gezeigt, sondern das für mich. Erstmal. Das muss man sehen.
Das geht sogar so weit, dass ich nur das sehe, was bei mir ankommt.
Natürlich, das ist nämlich der nächste Schritt. Also erstmal zeigt es sich mir schon in einer bestimmten Weise und dann zeigt sich das, was mir gezeigt wird, von mir noch auf eine bestimmte Weise verarbeitet. Da habe ich, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, wenn mir einer eben aufs Auge haut, sehe ich Sterne und wenn mir einer aufs Ohr haut, brummt es. Also es reagiert da schon auch mein Organismus anders. Das hieß im Mittelalter, quid quid recipitur, modum recipientis recipitur. Das heißt, es wird immer aufgenommen vom Organ. Manche Wellen sehen wir, andere Wellen hören wir, andere Wellen fühlen wir als Temperatur, je nach Wellenlänge, und werden einfach auf eine andere Weise aufgenommen. Bitte.
Bei diesem Bestrafungsexperiment war die Bestrafung aber nur simuliert. Das soll man, glaube ich, schon beachten. Also den Probanden sind da keine Wirkungsstromstöße verabreicht worden.
Nein, nein. Das wurde, eben das wurde nicht gemacht. Nein, aber
ich meine, das hat für die Person, denke ich, schon einen entscheidenden Einfluss.
Das war schon wichtig. Sie haben, ja, vielen Dank. Gut, dass wir das nachzeichnen. Das war mir so selbstverständlich, hätte ich aber unbedingt sagen müssen. Also die haben, was ich an dem Experiment missbillige, ist nicht, dass die den Leuten Stromstöße gegeben haben. Sondern was ich missbillige, ist, dass die diesen Experimentsleuten zugemutet haben, so, also solche Stromstöße zu geben.
Und das würde doch bedeuten, dass Sie eigentlich wahr bemängeln, dass die Peinlichkeit
Ich behaupte, dass das eben nicht nötig war, weil das schon längst vorliegt. Denn das haben die Nazis oder die Deutschen unter den Nazis uns vorgemacht. Da braucht man nicht nochmal ein Experiment zu machen, was die Leute da alles also getan haben, bis hin, dass da so führende Nazi-Größen gesagt haben, der Führer ist mein Gewissen und fühlten sich als Kantianer. Der Kant, der also vom kategorischen Imperativ spricht, der unbedingt zu erfüllen ist oder so. Und das steckt in der Ausbildung drin, das können Sie nachlesen. Bis hin also nochmal auch in der Literatur zu der Hannah Arendt mit ihrem Kampf da, mit ihren Glaubens- und Rassengenossen in der Sache mit dem, na, wie hat er geheißen, dieser christliche Mensch, den die da in Südamerika da geschnappt haben und dann den Prozess gemacht haben. Eichmann-Prozess, nicht? Und wo die, hat ja dann vorgeworfen, ihr dämonisiert den Eichmann, das ist keine Rede, sondern das ist einfach ganz normal. Und das ist, da steckt auch eine kantische Überlegung drin. Und aus diesem Grund war, das ist der einzige, warum ich mir das erklären kann, dass Hannah Arendt auch den kategorischen Imperativ als unmenschlich bezeichnet hat. Ich habe mal eine ganze Tagung gemacht über sie mit einer ihrer Freundinnen und Schülerinnen, der Jeanne Hersch. Und wir haben uns 20 Minuten gestritten, haben gesagt, das hat keinen Sinn, wir wiederholen unsere Argumenten. Die hat das Ganze übernommen von der Hannah Arendt, zu sagen, der kategorische Imperativ ist ein unmenschlicher Zwang. Wo ich gesagt habe, wie kommen Sie denn auf so einen Gedanken? Da muss ich Ihnen jetzt als deutscher Christ sagen, was haben Sie denn da noch gegen das KZ zu sagen, wenn Sie sagen, der kategorische Imperativ ist ein unmenschlicher Zwang? Was wollen Sie dann noch ins Feld führen? Und das kann ich mir also nur so erklären, dass die formal ist der Fehler, dass sie das Prinzipielle und das Kategoriale unterschlagen haben. Das macht nämlich also Kant als Fehler, dass er zum Beispiel sagt, prinzipiell, ich darf nicht lügen, und sagt dann, ich muss also auch dem Gestapo-Beamten, wenn er fragt, ob ich einen Juden versteckt habe, muss ich sagen, dass ich den versteckt habe. Also sagen Kant wie Fichte sagen, das muss man so sagen. Während ich sage, das muss man überhaupt nicht sagen, weil der andere kein Recht hat auf die Wahrheit, weil er sie nur in dieser Weise missbraucht. Der hat kein Recht darauf, die Wahrheit zu hören. Und da ich nicht mit anderen Worten ausweichen kann, weil der dann schon merkt, ich weiche aus, hilft hier nichts, als eine richtige Falschaussage zu machen. Und ich behaupte, es gibt Falschaussagen, die keine Lügen sind. Das ist aber auch ein Streit zwischen den Konfessionen. Das sagen wir schon, also evangelische Christen, das geht nicht. Das macht ihr Katholiken und am schlimmsten treiben es da die Jesuiten. Das ist also schon wahr, sodass man in Hamburg sagt, der lügt wie ein Katholik. Weil, oder hat man ihm was früher gesagt, weiß nicht, ob sie es jetzt noch sagen. Also wo das einfach hingehört, ist, ich muss also hier dabei bleiben. Und das ist nicht wahr. Also der Kant hat recht zu sagen, ich darf nicht lügen, weil die Sprache eben ja gerade zum Umgang miteinander ist oder so. Aber hier geht es nicht und habe ein Beispiel von ihm selber für die Studenten immer gebracht. Dass nämlich Kant selber sagt, wenn jemand mir einen Gegenstand von sich zur Aufbewahrung gibt, muss ich ihm das zurückgeben, wenn er es will. Und wenn jetzt einer da wutschnaubend zu mir gerannt kommt, weil er gerade seine Frau mit einem Liebhaber im Bett entdeckt hat und will jetzt seine Pistole haben, darf ich die ihm nicht geben. Auch nach Kant nicht. Und sage ich, und dieselbe Situation ist die, wenn der Gestapo-Beamte mich fragt, ob ich einen Juden versteckt habe.
Ich glaube, dass der Punkt ist, dass die Wahrheit nicht in einem Satz, das kann ja nicht von dem Gesamten losgelöst werden.
So ist es.
Die Wahrheit besteht ja nicht nur in dem Satz, ich habe jemanden versteckt.
So ist es.
Sondern die Wahrheit, deswegen ist es ja die Wahrheit und so ein universales Wort, die besteht ja in der Situation, was wird eigentlich
genau,
mit der Information
genau so
machen und was richtig
so ist es,
kann.
Ja.
Und es ist,
ja.
Das ist sehr ja philosophisch, weil
genau so
zu sagen, ich gebe da nur einen Satz und der ist dann falsch.
So meine ich auch.
Meine
ja
Handlung ist ja, ja auch die Wahrheit.
Aber beide haben es so gesagt, also Kant wie Fichte. Ja, komisch, nicht? Und da kann man aber zeigen, die haben wirklich das Grundsätzliche mit dem Kategorialen vermischt. Und dann verstehe ich, dass die sich empören. Jetzt kommt aber noch eben dieser andere Punkt dazu, dass sie obendrein eben noch sagt, das wird nochmal in der Form jetzt hier dann nochmal missbraucht dann und sagt dann eben, das ist ein unmenschlicher Satz. Wenn ich sage, der ist überhaupt nicht unmenschlich, sondern das ist genau die richtende Wahrheit, die es eben gibt, zu sagen, das Wahre ist wahr und das Falsche ist falsch und das Gute ist gut und das Böse ist böse. Und das eine ist geboten und das andere ist verboten. Und zwar unbedingt oder so. Und das war aber da nicht zu vermitteln. Wir haben es dann einfach stehen lassen müssen. Aufgrund also von solcher Verschiebungen, die es dann dort gibt.
Also, das haben die aber vielleicht deshalb gemacht, weil sie sozusagen, also die Leute, mit denen sie da diskutiert haben, quasi schon so kantianisch gedacht haben irgendwo, dass sie eben diese Rückkoppelung der Aussage ins Pragmatische, die sie vorhin eben nicht machen wollen,
ja,
und das sozusagen
ja
als keinen Ausweg ja aus dieser kantianischen.
Aber an sich ist der Ausweg völlig klar, weil das eine heißt grundsätzlich und der andere heißt konkret. Und wo ich da sehen muss, was hingehört, oder das eben, dass ich das wirklich auseinanderhalten muss. Und wie gesagt, ich benutze ja immer diese iranischen Ausdrücke, transzendental und kategorial, aber man kann auch sagen, prinzipiell und jetzt konkret oder wie immer, und das müssten die eigentlich merken und sehen.
Aber nur in der reinen Wissenschaft gibt es da sozusagen Sätze, wenn überhaupt, die überhaupt keine pragmatische Dimension haben. Also im alltäglichen Leben tun sie, indem sie irgendwelche Aussagen treffen, immer irgendwas. Und insofern stellt sich dann schon die Frage, wo ist oder wo wäre für einen, der jetzt versucht, kantianer zu sein, aber das Ganze doch wieder ein bisschen einschränken möchte, wo wäre dann die Grenze?
Ja. Ich würde, ja,
ja. Verpflichtung zur Aussagenwahrheit und hier überwiegt das pragmatische Element, das ich dann berücksichtigen muss.
Bitte?
Das ist ja auch die alte Auseinandersetzung zwischen Pharisäern und Christus.
Ja. Da taucht es auch, also ich, eben, also ich
da steht,
ja,
muss man machen.
Ja, eben. Und so geht es eben nicht, sondern ich muss tatsächlich das Ganze in den Blick nehmen, so wird auch Hegel sagen, muss das Ganze in den Blick sehen, also bloß grundsätzlich alleine geht nicht. Bloß das Konkrete für sich geht auch nicht, sondern ich muss zeigen, dass das Konkrete die Verleiblichung von Grundsätzlichem ist. und dass ich von dort her also beide betrachten muss. Und weil da eine Spannung dazwischen steht, kann man das eben missbrauchen, entweder unschuldig oder sogar gezielt schuldig, dass ich hier bewusst damit spiele, dass ich das, was eigentlich eine Grundsatzfrage ist, so tue, als wäre es eine Einzelfrage, und bei einer Einzelfrage so tue, als wäre es eine Grundsatzfrage. Während ich genau hingucken muss, was ist es jeweils, und habe mich zu denen unterschiedlich zu verhalten. Und das wird dann nochmal unterschiedlich, ob ich im Grundsätzlichen was Negatives oder was Positives habe. Das Positive zum Beispiel erreichen wir gar nicht. Zum Beispiel, man kann gar nicht so viel lieben, dass man nicht noch besser lieben könnte. So wie ich vorhin gesagt habe, man kann nicht immer noch teilen, man kann so, nie so exakt teilen, dass man nicht noch exakter teilen kann. Nicht? Das war ja auch so ein Gedanke. Wir kommen da gar nicht an ein Ende hinein. Und das sieht anders aus im Guten als im Bösen. Und an all diesen Dingen kann man dann so rumspielen und sagen, ich bin ja an sich für den Grundsatz, aber jetzt geht das eben nicht. So machen wir es eigentlich, wenn wir uns verfehlen, das sagen wir auch. Also Kant drückt das so aus und nennt das das radikale Böse. Also der sagt, wir Menschen haben alle einen Vertrag gemacht mit uns und so dem Schicksal, dass wir sagen, an sich wollen wir anständig sein. Aber wenn es zu teuer wird und zu weh tut, müssen wir es halt leider lassen. So sind wir. Also dass wir an sich sagen, ich will schon anständig sein, aber wenn die mir dann das Leben dafür nehmen, also Märtyrer, so weit habe ich eigentlich nicht gedacht. Und das muss man ja auch an der richtigen Stelle lassen. Also es war zum Beispiel völlig vernünftig, dass der, so schreibt das ja Jaspers, wenn wir über so Leute reden, wie zum Beispiel Galilei auf der einen Seite und Giordano Bruno, dass er sagt, Galilei war ganz vernünftig, dass er für seine Idee da jetzt nicht gestorben ist. Sondern dass er gesagt hat, okay, gut, dann ist es eben nicht so und sagt im Stillen, eppur se muove, sie bewegt sich doch. Ne? Weil es wäre blöd, also für so eine Theorie zu sterben. Nicht? Sondern man muss schon einen Grund haben, warum man das tut. Und dann ist das richtig, aber wir machen das ja, wenn wir lügen, sagen wir an sich, wollen wir schon die Wahrheit sagen, aber wenn das jetzt in dem Moment so unangenehm wird für mich, dann darf ich schon mal lügen und dann nennen das die Leute White Lie, zum Beispiel die Engländer. Ne? Wir sagen Notlüge. Nicht? Und man sagt, nein, also auch Notlüge geht nicht, es darf eben überhaupt keine Lüge sein. Aber Unwahrheiten können sein. Sagen die einen, die anderen sagen, nein, darf auf keinen Fall sein. Ne? Also muss man gucken. Und deswegen vielen Dank für diese, das hätte ich noch dazu sagen müssen, also nein, ich werfe nicht vor, dass die da Stromstöße verteilt haben, sondern dass die dieser armen Versuchsperson weiß gemacht haben, sie habe da Stromstöße zu geben und das sei in Ordnung. Wo eben da viele dann einfach kapituliert haben und gesagt, na gut, die Wissenschaft. Und sagen, das geht nicht, sondern ein Richter muss sagen, ist egal, Wissenschaft oder Wissenschaft, das mache ich einfach nicht. Aus.
Vielleicht haben Sie ja was gelernt draußen.
Ja, eben. Nicht? Also deswegen ist das schon also wichtig bei den Punkten. Und ich glaube, eben was wir jetzt nochmal angesprochen haben, dass das für unser Verhalten unmittelbar schon eine konkrete Sache ist. Dass wir so umgehen mit der Wahrheit und dem eigentlich Gebotenen, dass wir uns versuchen zu entschuldigen, wenn es eben zu teuer wird. Was eben, wie gesagt, Kant das radikale Böse nennt. Also radikal heißt hier nicht, dass es so tief ist, sondern sagt, das ist von Anfang an schon gemacht. Er unterscheidet es scharf von dem teuflisch Bösen. Er sagt, der Mensch kann nicht das Böse um des Bösen wollen. Ob er das nach Auschwitz auch noch gesagt hätte, weiß ich nicht. Die Thomisten sagen es ja eigentlich auch noch heute. Er hätte das trotzdem gesagt. Aber er sagt, das können eigentlich nur Teufel. Aber die Menschen sind also in der Gefahr, dass sie, wenn es zu schmerzhaft wird oder zu teuer, dass sie es dann halt lassen. Und sagen, unter den Umständen kann man eben nicht anständig sein. Das ist nie unzumutbar. Und da würde dann, nein, das ist zumutbar. Und das hat ja dann auch, das ist ja auch ein berühmter Satz, ein Artikel von der Bachmann, sagen, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Ein berühmter Aufsatz von ihr. Und wo ich denke, dass sie da an diesen kategorischen Satz auch von Kant gedacht hat. An der Punkt, dass man also für die Wahrheit einzutreten hat und für sie notfalls auch zu sterben hat. Nicht für jede Richtigkeit, aber für eigentliche Wahrheiten. Das wäre nochmal so ein Punkt, wo das hineingehören würde. Und deswegen gibt es da ja dann auch diese Dimension des, der Zeuge ist wirklich der Blutzeuge eigentlich. Also nicht wie jetzt, dass jemand ist, der andere Leute umbringt, Unschuldige, sondern jemand, der also für sich den Tod auf sich nimmt, weil er ihn nicht aufgibt. Und da hat es ja, Sie erinnern sich noch, da hatten wir ja über diese Kontroverse mal geredet zwischen Balthasar und Rana. Das Buch von Balthasar hieß Cordula oder der Ernstfall, wo er Rana nicht direkt vorwirft, aber den Ranerianern, dass die sagen, die können sich um alles so herum drehen. Das macht der Kommissar in diesem Buch, der sagt, sie können das ja immer uminterpretieren. Und denkt zum Beispiel an so etwas wie die japanischen Märtyrer, die kriegten als Probe, sie mussten auf ein Kreuz treten, also auf eine Metallplatte eingekritztes Kreuz da drauf treten. Wenn die das nicht taten, dann wurden die über der Latrine aufgehängt an den Füßen und hinterm Ohr aufgeschnitten und sind dann 3 Tage lang verblutet. Unter entsprechenden Schmerzen. Und da sagt eben jetzt der Balthasar, also an die Adresse der Ranerianer, die sagen dann, ja, das Kreuz, das ist ja bloß ein Muster oder so, ich trete ja nicht prinzipiell da drauf, sondern nur eben konkret auf die Linie oder so. Sagt, da gibt es dann überhaupt noch den Ernstfall des Martyriums, war seine Frage, wenn ich alles so uminterpretieren kann. Da hat er eben auf so einen Punkt hingewiesen. Nicht? Er sagt, es gibt Formen von Interpretation, wo es nicht in Frage kommt.
Ich würde halt sagen, also rein gefühlsmäßig würde ich sagen, es bleibt trotzdem die Wissensentscheidung, will ich jetzt Märtyrer sein oder nicht. Ja. Ich finde diese Unmenschlichkeit, die sie damit der Sache vorwirft, wäre, wenn man jetzt von jedem verlangen würde, in dem Punkt musst du jetzt Märtyrer sein. Weil dann wäre es ein bisschen die Freiheit, er kann ja sagen, ich schaffe das nicht oder ich habe danach ein schlechtes Gewissen oder wie auch immer. Aber wenn man jetzt, also wenn es so ein Zwang wäre, jetzt ja, zu sagen, da darfst du dich jetzt nicht.
Ja, Zwang ist nicht, es ist ein Gebot. Und sie haben, und dass man mit den Leuten, die da schuldig werden, barmherzig umgehen soll, das ist zum Glück ja auch in der Kirchengeschichte durchgesetzt worden. Also diese strengen Richtungen, die gesagt haben, diejenigen, die abgeschworen haben in der Christenverfolgung, die dürfen nicht wieder aufgenommen werden. Das hat die Kirche ja nicht übernommen. Sondern
ja,
die hat.
Das wirklich, dann wäre ja ein Märtyrer gar nichts, was man feiern sollte, sondern hätte ja einfach nur sowieso, das ist seine Pflicht.
Nein, feiern. Feiern darf ich doch schon, dass einer die Kraft aufbringt also, und diese Gnade bekommt, das zu machen. Also ich darf auch sagen, das andere war falsch von dem. Ich darf ihn nur nicht jetzt als Person verurteilen.
Also diese Gnade bekommt, das fände ich
so ist es.
Schön, dass man sagt, da ja, ist irgendwas dabei,
ja,
weil das ja doch im Sinne einer Unmenschlichkeit
so ist es.
Eine, ja, Grenzsituation. Ja. Und dass man dann
aber
die Gefahr ist zu sagen, ja ganz klar, das ist deine Pflicht und das macht
ja, das ist es auch.
Einem das, ja, aber das manchmal unmenschlich rüberkommt.
Eben, das darf es eben nicht. Also ich meine, es wäre der falsche Weg zu sagen, in solchen Fällen ist die Pflicht weg oder so, sondern die bleibt und die Aufgabe bleibt. Aber die persönliche Schuld kann größer oder kleiner sein, je stärker die Angst und je weniger also die Souveränität da drin steckt oder wie auch immer, ist schon die Schuld kleiner. Aber das ist wurscht, ob größer oder kleiner, man hat sie zu vergeben, wenn der andere bereut. Und das hat sich auch durchgesetzt gegen die anderen, nicht? Der Tertullian war einer, der so ein bisschen auch zu diesen strengen Leuten dann da gehörte, nicht? Die sagten, nein, das darf nicht sein oder solche Geschichten. Doch, es passiert und es ist schade, wenn es passiert. Und die macht man dann vielleicht hinterher auch nicht gerade zu Bischöfen, nicht? Aber dass man es wieder aufnimmt in die Kirche, das meine ich, gehört sich schon dann dafür. Also der Weg wäre nicht richtig, wenn es zu weh tut, kann er es lassen oder so, sondern an sich ist es eine Pflicht und das andere ist eben eine Verfehlung. Wie groß die Schuld ist, kann keiner von uns beurteilen, weil wir dem anderen nicht ins Herz gucken können und nicht wissen, was für Kräfte und Möglichkeiten er bekommen hat oder so ähnlich. Die Stärke und die Schwäche. Wir wissen nicht, wer da wirklich stark und schwach ist. Das stört mir auch ein bisschen ja beim Paulus, wenn der da sagt, die Starken können natürlich das Opferfleisch essen und die Schwachen lassen es und dann sollen wir es auch lassen. Wo ich sage, die Frage ist, ob das die Starken aus Stärke essen oder ob die es nicht aus einer anderen Form von Schwachheit essen, nämlich damit sie sich mit denen nicht verderben, sondern im Zweifelsfall will ich doch meine Connection zum römischen Gott auch behalten, für den Fall, dass das andere nicht so ganz stimmt. Also so kommen mir so manche Kollegen schon vor, die da nicht einfach Christen sind, sondern ich weiß nicht, was für alles da noch hineinrühren, wo ich mir sage, ich halte das dann nicht für eine besondere Stärke in solchen Fällen, sondern eher so Formen der Rückversicherung und der Absicherung. Man kann ja nie wissen oder so. Nicht so ähnlich, wie das doch von dem Max Planck gesagt ist, der hatte doch auch da über seiner Skihütte, hatte der auch ein Hufeisen hängen, nicht? Und er hat gesagt, Sie machen sowas dahin? Sagt, ja, man hat mir gesagt, das hilft auch, wenn man nicht dran glaubt. Das ist nicht eine schöne Antwort.
Ja, aber
das hat er geglaubt, ne? Ja, ja, ja. Also deswegen, will ich sagen, so sind wir. Nicht? Nochmal so verwickelt in sowas hinein. Das ist schon merkwürdig. Ja, wenn man das jetzt also so entwirft, von dort her in der Form her, dann kann man hier schon sehen, wie hat es geheißen, also Gott ist nicht in der Sonne Sonne und im Mond Mond, sondern das, was Sonne und Mond sind, ohne Vielheit und Verschiedenheit, also wo sie nur in seinen Gedanken sind, das Urbild von Sonne und Mond sind drin. Nicht? Also alles ist in Gott, aber das heißt nicht, dass alles Gott ist, sondern nur Gott ist alles. Das ist der Satz, und diese Unterscheidung haben wir ja schon, meine ich, oder sollten sie haben, schon wenn man statt von Körper von Leib redet, zu sagen, ich bin mein Leib, aber mein Leib ist nicht ich. Ich halte das sinnvoll. Genau wie es sinnvoll ist, meine ich, wenn das Wort Ähnlichkeit, um es nochmal aufzunehmen, heißt, an sich bin ich nicht meinem Passfoto ähnlich, sondern mein Passfoto ist mir ähnlich. Deswegen gibt es ja diesen berühmten Satz, wenn man seinem Passfoto ähnlich wird, muss man Urlaub machen. Nicht? Also die Form dann hingehört. Also ich muss gucken, was nenne ich ähnlich? Nicht der Vater ist dem Sohn ähnlich, sondern der Sohn ist dem Vater ähnlich. Oder so diese Geschichten. Also dass man da schon verschiedene Gewichte ansetzt. Und deswegen müsste es heißen, ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib. Aber mein Leib ist nicht ich. Ich bin mein Leib, aber mein Leib ist nicht ich. Und diese merkwürdige Verschobenheit, die ein bisschen komisch klingt, wenn man so von außen bloß, so ohne Sprachgefühl darauf hinguckt, sagt etwas über Seinsverhältnisse, die hineingehören. Und das, was ich da jetzt erzähle, das brauche ich für das, wo wir heute nur noch anfangen können und da nicht mehr weitermachen, nämlich zu meinem zweiten Thema, wo er eben auf diese Idee gekommen ist, zu sagen, Gott ist das Non Aliud, das Nicht-Andere. Er hat sein ganzes Leben lang versucht, Gottes Namen zu finden eigentlich. Da gibt es zum Beispiel von ihm die Bestimmung, das Possest, also das Können-Sein, so in einem Wort gemacht. Bei Können denkt man ja sonst, das ist eine Potentialität, also eine Möglichkeit. Und man sagt, in Gott gibt es gar keine Potentialitäten, weil er reiner Akt ist, Actus Purus, er ist reine Wirklichkeit. Hier muss man aufpassen, wir nennen heute, haben wir uns angewöhnt, Wirklichkeit Realität zu nennen. Realität heißt aber nicht Wirklichkeit, sondern Realität heißt Sachhaltigkeit. Von res die Sache. Kant nennt zum Beispiel Gott das All der Realitäten. Also sagt, da sind alle Sachheitlichkeiten, alle drin. Das heißt, das volle Was, alles Was ist dort drin. Während aktual, agere, handeln, wirken, das heißt Wirklichkeit. Wir verwenden heute Aktualität dafür, dass es heute ist oder neu ist oder so ähnlich. Nicht? Also ursprünglich heißt Actus und Actus heißt Vollzug, Wirken, Wirklichkeit und Aktualitas muss das also heißen, die Wirklichkeit. Und da wird gesagt, das Absolute ist reine Wirklichkeit. Da gibt es keine Möglichkeit in ihm, die er nicht verwirklicht hat. Gegenüber Leuten, die sagen, doch, wenn er schafft, dann macht er doch hier etwas, da war die Welt vorher eine Möglichkeit und er hat sie zur Wirklichkeit gemacht, aber er hat nicht irgendeine Möglichkeit in sich wirklich werden lassen. Darauf legen die Lehrer der Tradition Wert. Er ist immer schon in äußerster Wirklichkeit. Also so, und wobei das dann merkwürdig aussieht, weil die äußerste Wirklichkeit zusammenfällt mit überhaupt keiner Wirklichkeit. jetzt werden Sie sagen, jetzt spinnt der Splett völlig. Ich drücke es mal so aus. Nehmen Sie also einen Kreisel und machen auf den Kreisel oben an den Rand von dem Kreisel oben, also von dem Kreis, einen Punkt. Ja, so. Und jetzt lassen Sie den Kreisel immer schneller drehen, immer schneller, immer schneller, immer schneller drehen. Wenn der unendlich schnell sich dreht, dann kann er gar nicht noch schneller sich drehen. Dann ist er eben so, dass der Punkt steht. Weil der eben so schnell rennt zwischen den anderen, dass das für uns ein reines Stehen ist. Und das erklärt, warum dann in der Metaphysik gesagt wird, im Absoluten gibt es keine Änderung, keine Wirklichkeit oder so, weil das die höchste Form von Wirklichkeit ist. Ja? Also wenn es das gäbe, gibt es eben nicht. Es gibt keine, gedanklich gibt es keine höchste Geschwindigkeit. Das hat sogar auch Leibniz sogar formuliert. Leibniz hat das mit folgendem Gedankenexperiment gemacht. Er hat gesagt, wenn ich jetzt so etwas mache, eine Scheibe, und drehe die so schnell, wie ich überhaupt nur kann, dann kann ich an dieser Scheibe doch noch ein Brett festmachen und dann dreht sich das hier noch schneller. Wir wissen, dass das nicht geht, denn dann bricht einfach die Materie zusammen, die hält es nicht aus. Und deswegen haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von so etwas. Aber wenn man das jetzt mal weglässt, die Empirie, so macht nur Gedankenexperiment. Dann hat der Leibniz hier eingesehen und gesagt, es gibt nicht die höchste Geschwindigkeit. Zu jeder Geschwindigkeit, die kann noch größer sein. Wo er es nicht geschafft hat, ist im Blick auf die Welt im Ganzen. Er sagt, die Welt im Ganzen ist die beste. Denn Gott, wir versuchen ja auch in unseren besten Augenblicken das Beste zu machen. Gott tut immer das Beste. Wenn es also eine bessere Welt geben könnte als unsere, hätte er sie geschaffen. Also behauptet, es ist die beste. Der Schopenhauer voller Wut sagt, nein, es ist die schlechteste. Aber natürlich gibt es weder die beste noch die schlechteste. Denn jede schlechte kann noch schlechter sein und jede bessere kann noch besser sein. Nicht? Aber das hat er grundsätzlich eingesehen für die Geschwindigkeit. Hat das aber vergessen, als er jetzt da über Gott geredet hat. In dem Punkt, wenn der Thomas sagt, es gibt nicht die beste Welt, aber Gott hat diese Welt aufs Beste eingerichtet. Diese. Denn die Beste gibt es nicht. Ganz simpel gesagt, ich kann doch zu jeder Welt, die es gibt, eine denken, wo es doppelt so viel Liebende gibt und doppelt so viel Weise als in unserer Welt und außerdem auch noch Weise, die weiser sind als die Weisesten bei uns hier und Liebender als die Liebendsten bei uns hier. Denn es gibt keine größte Liebe, die kann nur noch größer sein. Aber da meinte Leibniz, er hat die größte gemacht. Während er hier weiß, es geht nicht. Und ihm führe ich das jetzt vor, um eben zu sagen, was heißt, dass man versteht, warum das so statisch klingt, was die Theologen so ärgert bei den Metaphysikern. Die sagen, ja, der bewegt sich nicht, der lebt ja nicht, wo ist denn der Gott der Geschichte oder so etwas, reden die dann her. Die haben nur nicht mitgedacht. Also wenn ich jetzt wirklich versuche zu denken, was da jetzt heißt, also größt, also totalste Wirklichkeit, dann steht's. Also immer noch schneller, noch schneller, noch schneller. Ist es die wirkliche unendliche Geschwindigkeit, ist es steht. Das ist das, also woran Sie da versuchen müssen. Also kann man einfach mal meditieren für sich so ein bisschen, damit man begreift, wie unbegreiflich wirklich also Gott ist oder so. Ein ganz simples Beispiel.
Da taucht ja auch der unbewegte Gebiet auf.
So ist es. Das ist jetzt genau der Ausweg, den jetzt tollerweise der Aristoteles gefunden hat. Das finde ich auch toll. Der Platon hat noch gesagt, ich brauche also ein erster Beweger brauche ich natürlich. Und hat der Platon gesagt, dieser erste Beweger ist die Seele in uns. Und so gibt es also die Weltseele im Kosmos. Und diese Seele ist eben das Bewegendste schlechthin. Das ist der Ursprung aller Bewegung und bewegt sich selber. Und Aristoteles sagt, das kann nicht sein, denn wenn die Seele sich selber bewegt, dann muss die ja zerfallen in Bewegendes und Bewegtes. Und dann ist sie nicht mehr eins. Sondern ich brauche einen Beweger, der eben nicht zerfällt in verschiedene Dinge. Und dann kam auf die Idee, das gibt es, nämlich das Gute. Das Gute muss sich gar nicht bewegen, sondern alles andere bewegt sich zum Guten. So war das nämlich bei den Griechen, weil die an den Eros denken. Da bewegt man sich, weil man etwas haben will und das fehlt einem und das Gute liegt nur da und wird von allen gewollt.
Naja, sagen wir mal, also die Mitte feste Mitte in der Bewegung, ja, die ist ja auch wie ein Unbewegtes.
Ja, das ist eben die Frage, was ist die, nicht? Also naja, gibt es da wirklich ein...
Er beschreibt ja, dass der inmitten von, letztendlich inmitten von Bewegten ist. Er
ja.
Es ist ja nicht so, dass es nicht bewegt ist.
Also bei den Rädern ist es halt so, dass tatsächlich da etwas anderes in der Mitte ist. Und in uns auch. Deswegen heißt ja der Ausdruck von Augustinus, dass Gott höher als unser Höchstes und innerer als unser Innerstes ist. Das heißt, wir sind auch wie Räder, in der Mitte ist ein Loch und dann ist da die Achse drin und die bewegt sich nicht. Also das ist
schon... Ja, das ist ja erstmal, da wären wir wieder bei sichtbar und unsichtbar, die ist ja nicht sichtbar und trotzdem kann es gemerkt, also beim Kreisel, wenn ich jetzt zum Beispiel den Kreisel mache, ganz ja. schnell und dann steht er. Und dann ist ja jetzt diese Energie, die Mitte von diesem Kreisel auch. Mhm. Natürlich gibt es andere Dimensionen als so
ja.
Kreisel. Dann teilt sich trotzdem ein Unsichtbares mit, was ja dort unbewegt ist. Ja?
Das ist eben was die Frage. Das ist eben die Frage. Also das
aber
genau.
Man kann es nicht erzählen wie den Tisch.
So ist es. Das gebe ich ja zu. Ich sage,
ich glaube, es wird erst gesehen, wenn man auf Unsichtbares hört. Vielleicht, also, ja.
Ja, ja, die, also die
Frage. Umso mehr das Unsichtbare eine Wirklichkeit für mich.
Also in meinen Augen verschieben Sie damit nur den Fragepunkt. Wenn Sie da jetzt von sichtbar oder unsichtbar reden, mich interessiert, ich will auf was anderes hinaus. Ob ich das sehe oder nicht sehe, spielt mir keine Rolle. Sondern der Punkt ist, was ist mit der Mitte von einem so Bewegten? Ist die wirklich unbewegt? Oder ist die nicht eben auch nochmal bewegt? Und das traue ich mich nicht zu unterscheiden.
Also, aber dann, da würde ich jetzt sagen, heute kommt es wahrscheinlich darauf an, dass auch diese Mitte, nennen wir sie die unbewegte Mitte, trotzdem ein bewegtes ist.
So ist es. Also unter der einen, ja, ja, genau so, ja.
So
ja.
kann man es sehen. Also,
so ist es.
Das ist ja die ganz dualistische Unterscheidung.
Ja, ja.
Ich weiß es von, ich habe den Satz habe ich zum ersten Mal gelesen, da, im marxistischen Philosophie-Wörterbuch, wo die da stolz drauf sind, dass man also Gott so sagen kann und dann das bewegt. Wir sollen jetzt als Bewegte eben die andere Stellung auch einnehmen.
Ja, ja.
Und die Teil haben das Ganze so wie bei Aristoteles geteilt und für gut gefunden. Und heute müssen wir das irgendwie zusammenbekommen.
Ja, ja, muss man es oder muss man nicht? Ich halte, das haben Sie ja gemerkt, deswegen habe ich Augustinus zitiert, dass ich sage, ich habe in der Mitte eben bin ich nicht, sondern da habe ich ein Loch. Und komme innen genauso an eine Grenze wie nach oben. Das ist
beim Yoga weiß man, dass die zum Beispiel lange in der Technik, wenn man jetzt das
ja, ja.
Leben lang macht, das ist
ja.
nicht alle, dass sie von einem unsichtbaren Faden sprechen, der durch diese, zum Beispiel durch den Wirbelkanal,
ja.
dann ist der eben nicht mehr sich der Vorstellung, nur Vorstellung, wenn ich sage, es ist jetzt der Faden, das ist schon nicht ganz koscher.
So ist es. Da gehe ich noch mit. Da gehe ich noch mit. Was mich eben interessiert, ist, ob Faden oder nicht jetzt und sichtbar oder nicht, bin ich das oder ist es eben was anderes? Und da halt ich mit Augustinus daran fest zu sagen, auf dem Grund meines Ich ist ein Ich, das nicht ich bin. Weil es Gott ist, der höher als mein Höchstes ist und innerer als mein Innerstes. Und lese das in dieser Dialogik. Denn die will natürlich der Yoga vermeiden, weil die wollen ja keine klar. Dialogik. Nicht? Ja. Während bei mir ist natürlich ganz wesentlich die Dialogik, weil ich nicht Gott bin.
Aber Entschuldigung, könnten Sie den Satz noch mehr sagen, mit was der Augustinus
da sagt? Der sagt, Gott ist superior summo und interior intimo meo. Also er ist höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Das heißt, ich komme, so drücken das dann die religiösen Lehrer das aus, ich komme, wenn ich in mich hineingehe, so wie also da beim Rudyard Kipling zum Beispiel, wo das, da heißt, er sitzt und sagt dann so, der Kinder im Ich, in sich hineinzukommen, dass man sagt, man kommt da innen an eine Grenze Und wo dann die religiösen Lehrer auch sagen, das darf man nicht alleine, denn da sind die Dämonen und die Schakale und all so ein Kram. Da muss man also einen Seelenführer haben, der einen da begleitet, einen Schutzengel, sonst geht das nicht gut. Da komme ich also auch innen an mich an eine Grenze, genau wie ich nach oben an eine Grenze komme. Und diese Grenze nach innen, das wollen viele Leute nicht wahrhaben. Sondern die sagen, nein, das bin doch ich selber, das ist mein ungeschaffener Kern oder so ähnlich. So was höre ich dann offen. Da gehen die auseinander.
Sagen, man sollte im Prinzip nicht mehr ich dazu sagen. Weil das kommt, da fängt
ja
eine geistige
Verwirrung. Ja, eben, das meine ich. Und deswegen habe ich diese Formel eben aufgenommen, auf dem Grund meines Ich ist ein Ich, das nicht ich bin. Das habe ich bei einem dieser Lehrer gelesen. Ich kann jetzt den Namen nicht mehr sagen. Weil das habe ich vor vielen Jahren gelesen. Bitte.
Das ist wie bei den Psalmen, dass du und er und ich immer so wechseln.
So ist es, ja. Und wo mir wirklich dran liegt, dass es eben nicht, das hat man natürlich auch dem, wenn wir dann über das Non Aliud reden, dann beim nächsten Mal nochmal, da hat ihm natürlich vorgehalten, das ist Pantheismus, was er da macht. Und ich sagte, nein, überhaupt nicht. Denn das bin ja nicht ich, sondern das ist ja nochmal im Verhältnis zu mir, wie eben also hier der Mathematiker nicht in der Kurve steckt, sondern natürlich die Kurve steckt in ihm, aber nicht er in dem Sinn so in der Kurve. Er hat diese Kurve gedacht, aber sie wird jetzt da eben gemalt oder wie immer. Also das nochmal, das Ich ist nicht eine kompakte Sache, sondern kommt auch innen in sich an eine Grenze. Während die Leute das nicht gern hören, sondern dass wir wirklich ganz und gar geschaffen sind. Also der klassische Schöpfungsbegriff hat ja drei Bedeutungen. Das erste ist Schaffung wirklich aus nichts. Das heißt, es ist kein Material vorher da. Weder ein Material, das draußen vorliegt, noch wie beim Neuplatonismus, dass das Material die Gottheit selber ist. Emanatio heißt das dann immer, ausfließen oder so. Ne? Dass das geschieht oder göttlicher Funke oder wie auch immer. Ne? Also es gibt kein Material. Das heißt Schaffung aus nichts. Das haben sie im Genesis noch nicht. Das kommt erst 200 vor Christus, dass diese Gedanken auftauchen. Und erst wenn der Gedanke auftaucht, taucht auch der Gedanke auf, dass derjenige, der aus nichts schaffen kann, auch das Tote wieder lebendig machen kann. Und deswegen beginnt dann auch erst das Denken an ein wirkliches Leben nach dem Tod. Während vorher sind die ja alle in der Sheol. Und Sheol, die sind zwar nicht nichts, aber sie leben nicht, sie sind zu gar nichts da, sodass zwischendurch der Psalmist ja versucht, Gott zu erpressen und sagt, wenn du mich umbringst, dann komme ich in die Sheol und da lobt dich niemand, weil die gar nicht mehr leben und gar nicht mehr können. Nicht?
Man könnte es nochmal so sagen mit diesem unbewegten Beweger, in aller Bewegung natürlich,
ja.
Da wird es ja komplexer, dass das dann etwas ist, was eben letztendlich schon die göttliche Unmittelbarkeit wäre.
So ist es.
Die sind wir nicht mehr, oder?
So ist es.
Ja,
genau das.
Wahnsinn, ja,
da verstehen wir es gut.
Wir können da nicht ganz unmittelbar sein und es sollte auch nicht verwechselt werden.
So ist es.
Aber man kann natürlich ein bisschen Berührung vielleicht, wie manche Mystiker.
Ja. Die gibt es offenbar. Ja, ja. Und die Frage ist, wie sieht die eben aus? Und darüber hatte ich ja dann zu reden da bei der Rana Lecture, nicht? Wo ich gesagt habe, der betont nun eben sehr stark, dass ich da jetzt nicht eigentlich da ausruhe, da jetzt im Göttlichen, ganz egal, ob ich das bin oder Gott, sondern dass das der Wille Gottes ist an mich, dass der mich sendet. Und deswegen, wenn Sie die ignatianischen Exerzitien angucken, die sogenannte vierte Woche, also die Begegnung mit dem Auferstandenen, dann mündet jede Begegnung in Sendung. Die werden weggeschickt. Maria Magdalena wird gesagt, geht zu den Aposteln. Den Aposteln gesagt, geht nach Galiläa oder geht und missioniert oder so. Das ist also nicht einfach so ein nettes Tête-à-Tête da im Chambre Separée, sondern es ist wirklich so, man wird weggesendet. Das heißt auf Griechisch Apostello, Apostel. Das heißt der Weggeschickte. Also man will dann natürlich eigentlich ausruhen und bleiben, das wird ja auch gelobt, zum Beispiel bei Maria und Martha, nicht? Die Martha ist da beschäftigt und die Maria sitzt einfach da und hört so an, aber nein, es läuft also im letzten Schritt auf Sendung zu, ins Weggehen, so wie der Sohn und der Geist gesandt werden, weggesandt werden vom Vater in die Schöpfung hinein, so wird eben ignatianisch jeder, der Gott begegnet und Christus begegnet, zugleich aus dieser Begegnung weitergeschickt. Und in die Form. Also deswegen Schöpfung als erstes, also Schöpfung aus nichts. Zweitens Schöpfung des Seins endis qua endis, also restlos. Es gibt kein Krümelchen an uns, das nicht geschaffen ist. Das einzige Ungeschaffene an uns ist das Gewolltsein. Aber das Gewolltsein ist keine Eigenschaft von uns, sondern ist eine Situation. Genau wie ich nicht sagen kann, es ist eine Eigenschaft, ich werde geliebt oder geachtet. Das kann man nicht sagen, sondern kann sagen, das ist meine Situation. Luther nennt das ab extra. Und hat so das Gefühl, dass in der katholischen Theologie das zum Teil falsch verstanden wird, dass die sagen, sein Bild heißt wie die grüne Farbe auf dem Brett. Also als ginge es um einen Zustand bei mir, den ich hätte, den ich besäße, so wie eine Farbe oder Gewicht oder so ähnlich. Nein, ich besitze es nicht, sondern es wird mir, kommt mir dauernd von außen zu. Wenn ich gewollt werde, gibt es jemand, der mich will.
Das entspricht dann einem Berührtsein davon, aber ich kann ja nicht sagen, dass ich das bin.
So ist es, genau das. Also das ist die zweite Bestimmung. Also die erste heißt Schaffung aus Nichts, die zweite heißt Creatio Entis Qua Entis, also die Schaffung des Seienden, Ratzeputz, alles, was überhaupt an ihm ist, ist geschaffen. Es gibt kein Krümelchen Ungeschaffenes an uns, sondern nur unser, dass wir so sind, das ist ungeschaffen, also dass wir gewollt sind, nicht? Weil das kommt von Gott. Und die dritte Bestimmung heißt Creatio Continua, das heißt, das geschieht nicht mit einem ersten Mal bei der Zeugung oder Empfängnis oder beim Herstellen oder beim Urknall, sondern das wird jeden Moment wiederholt, denn wenn das Ja nicht weiterlebt, wären wir weg. Und das, dafür heißt der Fachausdruck dann Creatio Continua. Also wir haben Creatio ex nihilo, Creatio entis qua entis, das Seinen insofern es ein Seiendes ist. Und das dritte heißt Creatio Continua, also die ständige, man sagt auch schöpferisches Erhalten oder so, dass wir uns ständig aus dem Ja des Schöpfers verstehen. Das sagt also diese Tradition so. Und auch das ist schade, wenn das die Leute vergessen, weil das eben heißt, wir wurden nicht mal irgendwann gewollt und jetzt wurschteln wir so rum, sondern dass wir wirklich glauben sollten und es vom Kopf ins Herz kriegen, dass er jeden Moment sagt, Volotsis, ich will, dass du seist. Dass wir jeden Moment gewollt sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das höre ich zu wenig von den Kanzeln oder so. Das taucht da gar nicht auf, obwohl die das alle mal irgendwann im Studium gelernt haben. Das zweite war Creatio entis qua entis, also des Seienden, insofern es ein Seiendes ist. Also nicht insofern es lebendig ist oder insofern es möglich oder wirklich, oder so, sondern ganz und gar alles, was an uns ist, großes, kleines, substanzielles und akzidentelles, spielt alles keine Rolle, reden, denken, fallen, stehen, sonst wie, alles ganz und gar wird, also von dort her, ist nicht aus uns, sondern natürlich machen wir das, aber wir machen es nicht, dass wir es machen. Das kriegen wir auch nochmal geschenkt. Und ein äußerer Beleg dafür, denke ich, ist immer, und da hat mir bis jetzt auch eigentlich niemand widersprochen, dass ich behaupte, wenn es uns geschenkt wird, gut zu sein, zum Beispiel uns zu versöhnen, das letzte Wort runterzuschlucken in einem Streit oder wie auch immer, sind wir zugleich dankbar und glücklich. Und da man sich selber nicht dankbar sein kann, was man bei Thomas lesen kann, bin ich natürlich dann also dem dankbar und glücklich, von wo ich das gekriegt habe. Dass das dann nochmal mit drin wird. Also ich tue es, ja, aber ich tue es nicht, dass ich es tue, um es so auszudrücken. Nein, wir tun es selber. Ich erlöse, ich war jetzt gut. Aber genau dafür bin ich nochmal dankbar und glücklich. Denn wer glücklich ist, ist dankbar und wer dankbar ist, ist glücklich. Im Maß, wie er das ist. Das gehört aber eng zusammen. So ist es, also erst da sein, gut sein und an erster Stelle steht der Dank darauf hin, ja, weil er tatsächlich ihm das alles verdankt wird. Bitte?
Dieses göttliche Fünklein oder
ja.
Ab nichts Anime, das ist höchste der Seele, das fühlt sich dann sozusagen da ein, das ist sozusagen dieser Leerraum, von dem Augustinus spricht. Im Inneren ist doch was Ungeschaffenes.
So meine ich, ja. Mir liegt eben nur daran, dass das eben nicht ich bin, sondern dass das mir von außen zukommt. Dieser dialogische Schritt. Und das ist, wo ich dann immer wieder so bin, über Mystik geredet wird und auch mir dann auch, wo wir dann eben landen, dass immer wieder die Leute das so schwer finden zu ertragen und sagen, nein, das bin doch ich oder das ist mein Innerstes, wo ich sage, nein, wenn du es wirklich genau, also dich mal einlassen würdest, wirst du sehen, dass das nicht einfach du bist, sondern dass du das schon geschenkt kriegst. Dass das nochmal eben jetzt räumlich gesprochen ein Lehrraum ist, wo das andere in ist, Und dann zitiere ich halt den Augustinus. Interior intimo. Nicht intimo, sondern interior intimo. Gott ist nicht mein Innerstes, sondern er ist innerer als mein Innerstes. Das ist der Punkt. Also mein Innerstes ist genau das, wo er nochmal drinnen ist. Und das drückt dann Jesus so aus, er sagt, wir werden zu ihm kommen und werden bei ihm Wohnung nehmen. Sagt er. Und daher kommt so die Rede, dass jeder Mensch ein Tempel Gottes ist oder so. Ne?
Zu der dritten von dem Creatio
Continua,
könnte man dann den späteren Versuch, den sie auch in der Physik gab, dass man vom Raum-Zeit-Kontinuum spricht, da versucht man ja auch irgendwas in diese Richtung.
So ist es, ja. Wird er auch versucht, ja. So ist es. Ich sehe, wir sind schon 5 Minuten über die Zeit. Vielen Dank. Wann sehen wir uns da jetzt wieder? Das ist, glaube ich, in 14 Tagen wieder. Ne? Ja, in 14 Tagen geht es also dann weiter und dann fangen wir, wir haben die Einleitung schon gemacht. Nun Aliud, Gott das Nicht-Andere. Wir andere zu ihm, er nicht anders zu uns. Das müssen wir dann ein bisschen da entfalten. Dann. Vielen Dank.
Wie bitte?
So Sachen an, ja. Mein Alten Testament.
Ignoranz.
Ja. Ach so, Dr. Ignoranz, ja, das meinte ich. Ja. Die belehrte Unwissenheit, ja. Da spricht er das natürlich schon an. Das ist richtig. Ja, ja. Ja. So, dann räume ich das mal wieder ein.